Hyde keuchte. Was machen Sie mit mir?
Sie sind das Instrument, das zu spielen man mich lehrte,
sagte Bias.
Ich spiele auf Ihnen. Lassen Sie mich die Namen der anderen Verräter unter den Naibs nennen. Es sind Bikouros und Kawait. Es ist Jedida, der Korbas Sekretär war. Es ist Abu Mujandis, Banerjis Adjutant. Auch jetzt noch könnte einer von Ihnen ein Dolch in Ihren Muad'Dib stoßen.
Hyde schüttelte benommen den Kopf. Er fand es schwierig zu sprechen.
Wir sind wie Brüder,
sagte Bias, als er sein monotones Summen neuerlich unterbrach.
Wir wurden im selben Tank gemacht, ich zuerst und dann Sie.
Hyde's metallene Augen bereiteten ihm einen plötzlichen, brennenden Schmerz. Ein flimmernder roter Nebel umhüllte alles, was er sah. Alles war zufällig geworden, die willkürliche Verwicklung unbelebter Materie. Sein eigener Wille war nicht mehr als ein flüchtiges, veränderliches Ding, das ohne Atem lebte und nur als eine innere Erleuchtung verständlich war. In einer Aufwallung von Verzweiflung durchbrach er den Nebelvorhang mit dem alleinigen Sinnesorgan seiner Sicht. Seine Aufmerksamkeit konzentrierte sich wie ein gebündelter Lichtstrahl auf den Zwerg. Hyde fühlte seine Augen wie durch Schichten schneiden und den kleinen Mann als einen gemieteten Intellekt und darunter als ein von Sehnsüchten und Begierden gefangenes Geschöpf sehen. Schicht um Schicht. Bis endlich nur ein Einheitsaspekt übrig blieb, der mittels Symbolen manipuliert wurde.
»Wir sind auf einem Schlachtfeld«, sagte Bias. »Sie dürfen davon sprechen.«
Mit befreiter Stimme sagte Hyde, »Sie können mich nicht zwingen, Muad'Dib zu erschlagen.«
»Ich habe die Bene Gesserit sagen hören«,
philosophierte der Zwerg,
»dass nichts im ganzen Universum dauerhaft sei, nichts ausgeglichen, nichts fest, dass nichts in seinem Zustand verharre und jeder Tag, manchmal jede Stunde, Veränderung bringt.«
Hyde schüttelte den Kopf.
»Sie glauben, dieser alberne Herrscher sei der Preis, den wir wünschten«,
fuhr Bias fort.
»Wie wenig verstehen Sie unsere Herren, die Tleilaks. Gilde und Bene Gesserit glauben, wir stellen Kunstprodukte her. In Wirklichkeit produzieren wir Werkzeuge und Dienstleistungen. Alles kann ein Werkzeug sein. Armut, auch Krieg. Krieg ist nützlich, weil er sich auf so vielen Gebieten auswirkt. Er stimuliert den Stoffwechsel der Gesellschaft. Er zwingt zu wirksamer Verwaltung und Regierung. Er verbringt unterschiedliche genetische Gruppen. Er besitzt eine Vitalität wie nichts sonst im Universum. Nur jene, die den Wert des Krieges erkennen und dieses Mittel richtig einzusetzen wissen, können ein hohes Maß von Selbstbestimmung erlangen.«
In einer merkwürdig tonlosen und milden Stimme sagte Hyde, »Seltsame Gedanken sind es, die von Ihnen kommen. Beinahe lassen Sie mich an eine rächende Vorsehung glauben. Welche Wiederherstellung war nötig, um sie zu schaffen? Es würde eine faszinierende Geschichte abgeben mit einem zweifellos noch außergewöhnlicheren Epilog.«
»Großartig«,
gluckste Bias.
»Sie greifen an. Darum haben Sie Willenskraft und führen Selbstbestimmung vor.«
»Sie versuchen, Gewalttätigkeit in mir zu wecken«, sagte Hyde keuchend. Bias verneinte es.
»Wecken? Ja. Gewalttätigkeit? Nein. Sie sind durch Ihre Ausbildung ein Schüler der Bewusstheit. So haben Sie selbst gesagt. Ich habe ein Bewusstsein in Ihnen zu erwecken. Duncan Idaho.«
»Hyde!«
»Lassen wir es einmal bei Duncan Idaho. Außerordentlicher Totschläger, Frauenheld, Fechtmeister, Atreides rechte Hand auf dem Schlachtfeld.«
»Die Vergangenheit kann nicht geweckt werden.«
»Kann nicht?«
»Es ist noch nie gemacht worden.«
»Gewiss. Aber unsere Herren widersetzen sich der Vorstellung, dass etwas nicht gemacht werden könne. Immer suchen sie das geeignete Werkzeug, die richtige Anwendung, die Dienste der passenden...«
»Sie verstecken ihr wahres Vorhaben. Sie errichten eine Nebelwand aus Worten, die nichts bedeuten.«
»Es gibt einen Duncan Idaho in Ihnen«,
sagte Bias.
»Er wird sich der Emotion oder einer leidenschaftslosen Prüfung unterwerfen. Aber unterwerfen wird er sich. Dieses Bewusstsein wird sich durch einen Schirm aus Unterdrückung und Selektion aus der dunklen Vergangenheit erheben, die ihren Schritten nachspürt. Selbst jetzt stachelt es sie an, während es sie zurückhält. Dieses Wesen existiert in ihnen. Das Bewusstsein muss sich darauf konzentrieren und sie werden ihn gehorchen.
Die Tleilaks denken, ich sei immer noch ihr Sklave. Aber ich...
Still, Sklave!
Sagte Bias in seiner winselnden Stimme. Hyde fand sich plötzlich in Schweigen gefroren.
Nun sind wir auf dem Grund der Dinge,
erklärte Bias.
Ich weiß, dass Sie es fühlen, und dies sind die Machtworte, Sie zu behandeln. Ich denke, Sie werden hinreichende Hebelkraft haben.
Hyde fühlte Schweiß über seine Wangen rinnen, von seinem Kinn tropfen. Er zitterte, war jedoch zu jeder willentlichen Bewegung unfähig.
Eines Tages,
sagte Bias,
wird der Herrscher zu Ihnen kommen. Er wird sagen, sie ist nicht mehr. Die Kummermaske wird sein Gesicht bedecken. Er wird den Toten Wasser schenken, wie es hierzulande heißt, wenn jemand weint. Und sie werden mit meiner Stimme sagen, Meister, oh Meister!
Hyds Kinnbacken und Kehle schmerzten von der Verkrampfung seiner Muskeln. Er brachte nur ein knappes Kopfschütteln zustande.
Sie werden sagen, ich bringe eine Botschaft von Bias.
Der Zwerg schnitt eine Grimasse.
Der arme Bias, der keinen Verstand hat. Der arme Bias, der nicht mehr ist als eine mit Botschaften vollgestopfte Schachtel. Ein Nachschlagewerk für den Gebrauch durch andere. Man schlägt ihn wie eine Trommel und er produziert Geräusche.
Wieder zog er eine Grimasse.
Halten Sie mich nicht für einen Heuchler. Ich bin es nicht. Ich kann auch Kummer fühlen. Aber es ist Zeit, Worte durch Taten zu ersetzen.
Ein Schluck auf schüttelte Hyde. Bias lachte.
Ah, danke sehr, danke! Die Bedürfnisse des Körpers retten uns. Da der Herrscher das Blut der Harkonnen in seinen Adern hat, wird er tun, was wir verlangen. Er wird sich in eine spuckende Maschine verwandeln, in einen Wortzerbeißer, dessen Laute lieblich in den Ohren unserer Meister klingen werden.